Ich habe gedacht, das sind so viele schöne Strophen, die muss man sich einfach gönnen. Man singt die viel zu selten und immer nur einmal im Jahr. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, was ich irgendwie liebe. Die Zeitlosigkeit, die das ausstrahlt. Jetzt so im Urlaub, das war einfach schön, nicht zu einer bestimmten Zeit morgens irgendwo da sein zu müssen oder auf Termine zu achten und die Zeit im Nacken zu sitzen zu haben, sondern einfach so ein Stück Zeitlosigkeit zu genießen. Und wenn wir in diesen Wochen über den Sabbat sprechen, dann ist das auch ein bisschen sowas wie so eine Zeitlosigkeit in der Zeit. Eine geschenkte Zeit, die nicht durchgetaktet und durchgemessen sein soll. Wenn ich über Sabbat und Sonntag nachdenke, dann fällt mir immer mal wieder ein, wie ich vor vielen Jahren, als ich mein Referendariat machte, mit einer Kollegin, die unterrichtete an einer anderen Schule, aber wir mussten immer gemeinsam so 30 Kilometer bis zum nächsten Studienseminar fahren. Und irgendwann, als wir schon eine Weile miteinander unterwegs waren, sagte sie mal irgendwann zu mir: "Manchmal beneide ich dich um deinen Glauben." Ich war ganz verblüfft. Und dann erklärte sie zweierlei. Erstens, du weißt in einer neuen Stadt gleich, wo du hingehen kannst, um Gemeinschaft zu finden. Damit hatte sie definitiv recht. Und das Zweite, du arbeitest guten Gewissens sonntags nichts. Ich dachte, wow, das fällt jemandem auf. Und das findet jemand attraktiv, dass ich einfach mir die Freiheit nehme oder die Freiheit geschenkt bekommen habe. Ich muss sonntags nichts. Und es wird dann auch irgendwie anders gut. Einige von euch haben jetzt schon drei Predigten über den Sabbat hinter sich. Und manche steigen vielleicht gerade erst ein und kommen dazu. Deshalb will ich einen kleinen Rückblick halten, nicht im Detail. Aber Jonas hat über drei Aspekte des Sabbats in den letzten drei Wochen gesprochen. Über das Innehalten, also dieses erstmal die Bremse ziehen und stoppen und aussteigen aus dem Hamsterrad des Alltags. Über das Ruhen, das wirklich zur Ruhe kommen. Und über das Genießen, sich freuen an dem Guten, was Gott gegeben hat. Und einige Verse zum Sabbat aus der Bibel sind immer wieder aufgetaucht und ich möchte sie einmal lesen, dass wir sie nochmal vor Augen haben. Das erste Mal wird vom Sabbat erzählt, ganz am Anfang, nach 6 Tagen der Schöpfung. Da heißt es in 1. Mose 2, so wurden Himmel und Erde vollendet mit allem, was darin ist. Am 7. Tag vollendete Gott sein Werk, das er gemacht hatte. An diesem Tag ruhte er aus von all seiner Arbeit, die er getan hatte. Gott segnete den 7. Tag und erklärte ihn zu einem heiligen Tag. Denn an diesem Tag ruhte Gott aus von all seinen Werken, die er geschaffen und gemacht hatte. Ich will nicht alles wiederholen, was Jonas zu diesen Versen längst gesagt hat, aber ich möchte einen Satz daraus dick unterstreichen. Gott segnete den 7. Tag und erklärte ihn zu einem heiligen Tag. Ein heiliger Tag. Und dann kommt der Sabbat in den 10 Geboten wieder vor, in 2 verschiedenen Variationen. Ich habe jetzt hier die Variation aus dem 2. Buch Mose gewählt. Du sollst an den Sabbat denken, er soll ein heiliger Tag sein. 6 Tage in der Woche darfst du jede Arbeit tun, aber der 7. Tag ist ein Ruhetag. Er gehört dem Herrn, deinem Gott. An diesem Tag darfst du keine Arbeit tun, weder du selbst noch dein Sohn noch deine Tochter, dein Sklave oder deine Sklavin, auch nicht dein Vieh oder der Fremde in deiner Stadt. Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel, die Erde und das Meer gemacht mit allem, was dort lebt. Aber am 7. Tag ruhte er. Deswegen hat der Herr den Ruhetag gesegnet und ihn zu einem heiligen Tag gemacht. Auch da taucht dieses Wort wieder auf. Es soll ein heiliger Tag sein. Er gehört dem Herrn, deinem Gott. Deswegen hat der Herr den Ruhetag gesegnet und ihn zu einem heiligen Tag gemacht. heilig. Das ist etwas ganz Besonderes. Etwas, das nicht Alltag ist. Etwas, das ganz anders ist. Und das wollen wir jetzt erst einmal singen. Heilig. Heilig. Ich finde, bei dem Lied merkt man schon, heilig ist etwas, das kann man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Heilig ist etwas, das hat Gewicht, das hat Kraft, ewiges Feuer, verzehrende Glut. Das ist etwas, was Ehrfurcht auslöst. Und dadurch kommt noch mal so eine Dimension in unser Nachdenken über den Sabbat rein, die noch mal ein Stück weiter geht. Sie kam auch schon immer wieder zwischendurch vor, aber heute wollen wir sie besonders anschauen. Innehalten, ruhen, genießen, das kann eigentlich jeder. Sagen, ich gönne mir mal so einen Tag Auszeit, ich mache mal langsamer. Heute habe ich mal keine Termine. Ich mache mal was Schönes. Ich tue mir was Gutes. Das kann jeder. Aber heute ist unser Thema Anbeten. Und wir haben das gerade mit diesem Lied schon gemacht. Angebetet. Voll Ehrfurcht stehen wir vor dir, haben wir gesungen. Anbeten. Was ist das eigentlich? Was macht den Sabbat zu etwas Heiligem und Besonderen? Ich habe ein anderes Lieblingsbuch als Jonas. Nein, ich weiß auch gar nicht, ob es ein Lieblingsbuch ist, aber ein Buch, was mich sehr beeindruckt hat, Sabbat im Café. Eine junge Frau schreibt, die jüdisch aufgewachsen ist und irgendwann Jesus kennenlernt und dann nach einigen Jahren, die sie als Christin unterwegs ist, darüber nachdenkt, was fehlt mir aus meiner Zeit, wo ich das Judentum als meine wesentliche Religion hatte. Und was macht das aus? Welche Regeln, welche Gebote, welche Rahmenbedingungen gehen mir jetzt im Christsein ab? Und das Erste ist, worüber sie schreibt, der Sabbat. Und sie nimmt uns mit in einen Text, den sie liest und erzählt dann ein Stück weiter. Ich lese vor. Sabbat ist mit nichts anderem vergleichbar. In diesen 24 Stunden existiert die Zeit, wie wir sie üblicherweise kennen, nicht. Die Sorgen der Woche fallen rasch von einem ab. Ein Gefühl der Freude zieht ein. Jeder noch so kleine Gegenstand, ein Blatt oder ein Löffel, schimmert in einem sanften Licht. Das Herz geht auf. Sabbat ist eine Meditation von unglaublicher Schönheit. Als ich diesen Abschnitt las, saß ich mit einer Tasse heißen Milchtees in einem mit rotem Samt bezogenen Stuhl im Matthaus, einem Café in Charlottesville. Es war Sonntagnachmittag. Am Vormittag hatte ich die Kirche besucht, dann mein Auto ausgeräumt, hierauf den zweijährigen Zwillingen meiner Freundin aus einem Kinderbuch eine Geschichte über die Abenteuer kleiner Schweinchen vorgelesen und schließlich war ich auf eine Tasse Tee zum Matthaus geschlendert, um mich dort eine halbe Stunde lang in dieses Buch zu vertiefen. Es war kein normaler Werktag und ich fühlte mich tatsächlich ein bisschen entspannter als gewöhnlich Montagvormittags. Aber es war nicht Sabbat. Nan Fink hatte es messerscharf erfasst, der Sabbat ist mit nichts anderem vergleichbar. Und ohne Frage ist der Sabbat das Stück Judentum, das ich am meisten vermisse. Und dann schreibt sie etwas weiter. Was stimmte nun eigentlich genau an meinem Sabbat im Matthaus-Café nicht? Immerhin hatte ich ja den Sonntagvormittag in der Kirche verbracht. Und an diesem Nachmittag arbeitete ich auch nicht, jedenfalls nicht eigentlich. Doch es waren durchaus ein paar geruhsame Stunden. Aber genau genommen blieb das doch eher ein freier Nachmittag, als dass es ein Sabbat geworden wäre. Es war ein Anhängsel an eine arbeitsreiche Woche, nicht jedoch die grundlegende Einheit, um die herum ich mein Leben organisierte. Das hebräische Wort für heilig bedeutet wörtlich beiseite gesetzt. Dadurch, dass ich es nicht fertiggebracht hatte, einen wirklich von der Wochenzeit abgesetzten Sabbat zu verbringen, hatte ich ein ganz grundlegendes Gebot verletzt, den Sabbat heilig zu halten. Ich finde es sehr spannend, wie sie diese Nuancen beschreibt, diesen Unterschied zwischen, habe ich einfach nur einen schönen freien Nachmittag oder Tag und war halt auch im Gottesdienst oder ist das wirklich ein heiliger Tag? Wie sieht das aus? Was bedeutet dieses Anbeten an dieser Stelle, was uns dann ja ganz eng nicht nur in unsere Beziehung zu uns selbst und zu anderen Menschen, sondern in unsere Beziehung zu Gott hineinstellt? Und ich möchte beginnen mit dieser Aussage, Anbeten ist eine Frage der Haltung. Wir sehen gleich Menschen in Anbetungshaltung und ich weiß nicht, was ihr bei Anbeten denkt, vielleicht stehen, die Hände erheben, knien, verschiedene Möglichkeiten. Das griechische Wort für Anbeten heißt sich niederwerfen. Und wenn man im Neuen Testament anfängt vorne zu lesen, bei Matthäus, begegnet man gleich im zweiten Kapitel dem Anbeten. Da ist nämlich die Rede von diesen Sterndeutern, den Magiern, die aus dem Orient kommen. Und was wollen sie? Anbeten. Wir sind gekommen, diesen neugeborenen König anzubeten. Das ist ihr erklärtes Ziel. Das ist nichts, was irgendwie so über sie kommt, wie ein schönes Gefühl von Anbetung, sondern sie haben eine Entscheidung getroffen. Wir wollen anbeten. Wir wollen diesem neuen König huldigen. Und ich habe ein altes Fresko gefunden, ein Bild, wo das so deutlich wird. Der Mann kniet, der eine von diesen drei Sterndeutern. Er kniet vor diesem Kind, er küsst ihm die Füße, er ist ganz hingegeben. Sich niederwerfen. Ich habe in einem schlauen Artikel gelesen, es heißt sogar etwas wie jemandem zuküssen. Also was er eben auch tut, er küsst diesem Kind die Füße, er gibt sich im Grunde ganz ihm hin und sagt, ich will dir dienen. Dieser Mann, der ein großer Mann ist, ein bedeutender Mann, ein schlauer Mann, macht sich klein vor dem Kind und sagt, du bist der, dem ich dienen will. Anbetung ist eine Frage der Haltung, das heißt, Anbetung ist mehr als ein schönes Gefühl. Anbetung hat etwas damit zu tun, wie bei Sterndeutern, dass wir uns auf einen Weg machen, dass wir eine Entscheidung treffen, dass wir sagen, wir wollen anbeten, dieses Kind. Und dann klärt Anbeten die Machtverhältnisse. Wer ist hier der Chef? Und das wird in dem Bild ganz deutlich und darum geht es beim Anbeten immer wieder neu. Anbeten sagt Gott, du bist der Herr und nicht irgendein anderer. Gott, du bist der Schöpfer, der alles gemacht hat. Denn der Sabbat erinnert uns an die Schöpfung, daran, wie es angefangen hat und daran, dass Gott es gut gemacht hat. Er ist der Schöpfer und ich bin ein Geschöpf. Manchmal vielleicht auch ein erschöpftes Geschöpf. Und begegne jetzt diesem Herrn und Schöpfer, dem, der alles neu machen kann. Und mache mir bewusst am Sabbat, diese Welt, die dreht sich nicht, weil ich arbeite, sondern diese Welt dreht sich, weil Gott es so eingerichtet hat, weil er es will, weil er dafür sorgt, dass die Dinge so laufen. Und deshalb kann ich an diesem Tag die Dinge getrost Gott überlassen. Das hat ja auch was mit Vertrauen zu tun. Zu sagen, ich muss nicht arbeiten heute. Ich werde trotzdem morgen meinen Unterricht hinkriegen oder meine Prüfung hinkriegen oder was auch immer gerade ansteht, aber sagen, ich muss an diesem Tag nicht arbeiten, weil fürs Letzte ist Gott verantwortlich. Ich denke an die Israeliten, die in der Wüste unterwegs waren und die ja auch dieses Vertrauen brauchten. Da wird so plastisch beschrieben, wie sie alle immer das Manna einsammelten und wirklich nur für den einen Tag. Aber am sechsten Tag sollten sie mehr sammeln und hatten für den siebten. Und dann gab es trotzdem welche, die sagten, ich gehe heute am siebten Tag trotzdem mal raus. Nichts zu holen, war nichts. Du kannst jetzt von dem leben, was dir vorher gegeben worden ist. Darauf kannst du dich verlassen. Und insofern ist dieses Anbeten manchmal so eine Erinnerung an diesen Zettel. Es gibt einen Gott, aber ich bin es nicht. Also sich immer wieder klar zu machen, ich muss die Welt nicht mit dem, was ich tue, am Laufen erhalten. Ich muss nicht die Welt retten, nicht die Gemeinde retten, nicht sonst irgendwas retten, die Familie. Gott ist derjenige, der dahinter steht, darüber steht und der der Herr ist. Für manche Christen in anderen Zeiten, anderen Ländern war und ist das auch immer wirklich diese Herrschaftsfrage, diese Machtfrage auch etwas, anderen diese Anbetung zu verweigern, zu sagen, dich bete ich nicht an, sondern ich bete den lebendigen Gott an. Anbeten stellt Gott ins Zentrum. Man kann sagen, ich mache einen freien Tag der Woche und sich dabei selbst ins Zentrum stellen und sagen, was kann ich heute tun, damit es mir gut geht, dass ich mal so einen richtig guten Auszeittag habe. Und das hat auch seinen Wert. Und Jesus sagt ja an einer Stelle, Gott hat den Menschen nicht für den Sabbat gemacht, sondern den Sabbat für den Menschen, dass es ihm gut tut. Ja, aber dass mir dieser Sabbat gut tut, ist nicht der einzige Maßstab. Da ist noch mehr. Da geht es noch um mehr. Da geht es um Gott, an dem sich all das ausrichtet. Und ich dachte so, wir leben ja in so einer Bewertungswelt. Ständig wird man angefragt, gibst du einen Stern, drei Sterne, fünf Sterne? Oder man bucht ein Hotel und bekommt dann hinterher, haben Sie noch einen Moment Zeit, bitte bewerten Sie Ihr Buchungserlebnis. Und man soll dann noch bitte eine kleine Umfrage ausfüllen. Und immerzu wird man aufgefordert zu sagen, war gut, war besser, war noch besser, war super. Qualitätsmanagement ohne Ende. Wenn wir die Schöpfungsgeschichte lesen, ist es interessant, da kommt dieses, Gott sah, dass es gut war. Und nach dem sechsten Tag, und siehe, es war sehr gut. Aber am siebten Tag, da wird nichts mehr bewertet. Da wird der Sabbat, die Ruhe, dieser heilige Tag geschaffen und er ist einfach da, ganz ohne Bewertung. Es ist ja auch die Frage, kann man Gottes Begegnung bewerten? Ja, es ist sicher so, dass wir merken, es gibt Situationen, da sagt man, boah, das war so ein richtig starkes Erlebnis, das trägt mich richtig lange und da kann ich immer wieder drauf zurückgreifen. Und es gibt alltäglichere Gottesbegegnungen, aber ich glaube, beides gehört dazu. Auch in menschlichen Beziehungen haben wir beides, haben Zeiten, wo wir einfach miteinander arbeiten und uns die Klinke in die Hand geben oder sonst was und Zeiten, wo wir uns wirklich Zeit füreinander nehmen. Und beides gehört zu unserem Leben dazu. Aber diese intensiven Zeiten gehören eben dazu, damit es wirklich läuft in dieser Beziehung. Und das ist bei Gott nicht anders. Ich frage mich, ob wir manchmal doch in die Gefahr kommen, so zu bewerten, so am Sonntag, ach, das Lied, das ging ja gar nicht von der Band. Oder, nee, die Predigt, die kriegt heute nur 3 Sterne. Aber wie wäre es, mal zu sagen, nein, ich bin jetzt da und Gott ist da und mehr ist gar nicht nötig. Es geht um ihn. Es geht nicht darum, dass der Gottesdienst für mich besonders toll ist und dass ich besonders das kriege, was ich gerne hätte. Es geht darum, dass ich da bin vor Gott, mit anderen und einfach um seinetwillen da bin und mich ihm aussetze und das nehme, was ich heute bekomme, das Manna, was es heute eben gibt. Und ich fand das interessant, sie schreibt in ihrem Buch irgendwann auch mal davon, dass Sabbat manchmal auch langweilig werden kann, wenn man gar nichts tut. Und auch dann sagen, ja, das ist jetzt eine Langeweile um Gottes Willen, weil er das so eingerichtet hat. Darf das so sein? Es dreht sich eben nicht alles nur um mich, es dreht sich um Gott. Und dann stellte ich noch was Interessantes fest. Anbeten beschert uns Vergnügen. Wusstet ihr das? Ich habe es gefunden in einem Sabbattext, den ich uns lesen möchte. Geh am Sabbat keine weiten Wege und mach an meinem heiligen Tag keine Geschäfte, so steht es in Jesaja 58. Betrachte den Sabbat als ein Vergnügen und halte den heiligen Tag des Herrn in Ehren. Ehre ihn, indem du nicht auf Reisen gehst, keinen Geschäften nachgehst und keine Verträge schließt. Dann wirst du am Herrn dein Vergnügen haben. Ich lasse dich über die Höhen des Landes schreiten und das Erbe deines Vaters Jakobs genießen. Das hat der Herr selbst gesagt. Betrachte den Sabbat als ein Vergnügen und halte den heiligen Tag des Herrn in Ehren. Ich finde das spannend, dass das Vergnügen und das Heilige hier so ganz dicht zusammengepackt wird. Also dass Heilig und Vergnügen sich nicht gegenseitig ausschließt, sondern dass das zusammengehören darf, kann, ja sogar soll an dieser Stelle. Also den Sabbat als ein Vergnügen betrachten, das passt schon mal auch zu dem Genießen, worüber Jonas letzte Woche gepredigt hat. Aber ich finde, der andere Vers setzt ihm dann noch die Krone auf. Dann wirst du am Herrn dein Vergnügen haben. Ja, wann hattet ihr zuletzt Vergnügen an Gott? Ich finde das eine ganz spannende Aussage. Und es erinnert mich, Luther übersetzt dann Lust. Ne? Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Dass das wirklich was sehr, sehr Fröhliches, sehr Schönes sein kann. Also nicht nur, ich muss jetzt irgendwelche frommen Pflichten erfüllen und ich muss meine stille Zeit machen und ich muss in den Gottesdienst gehen und habe das und das und das zu tun, sondern zu sagen, ich darf Vergnügen haben an Gott, mit Gott. Ich darf mich an ihm freuen, Lust haben an Gott. Und man spricht ja heute gerne in allen verschiedenen Beziehungen von Quality Time. Und ich dachte, ja, vielleicht ist das sowas, Quality Time mit Gott, mit Jesus zu haben. In Zeit und Raum zu haben an diesem Sonntag, an diesem Sabbat, um Beziehung mit Gott zu genießen, auf ganz viele Art und Weise. Und dazu kann man sagen, ja, ich gehe in den Gottesdienst. Das kann ein Teil sein, dieses Genießens. Und gleichzeitig gibt es, glaube ich, noch viel mehr. Denn ich dachte vorhin so, im Gottesdienst, man ist ja auch dann, was einerseits was Schönes ist, zu sagen, ich bin hier mit vielen Leuten zusammen und mit vielen zusammen macht das Singen viel mehr Spaß und hat eine andere Intensität und wir können uns miteinander freuen, das ist was. Und trotzdem ist ja auch dieses Eins zu Eins nochmal was ganz Besonderes, nicht nur mit vielen da zu sein. Ich erinnere mich, in jungen Jahren war ich mal bei der Hochzeit einer Freundin eingeladen. Es war eine große Hochzeit mit, weiß ich nicht, 250 Leuten oder so. War viel los und ich kannte so gut wie keinen. Und es war ein schönes Fest. Aber was mir was bedeutet hat, dass die Braut sich irgendwann wirklich mal 7 Minuten nur für mich genommen hat. Und wir einfach, ich war von weit angereist, wir einfach ein paar Minuten eins zu eins reden konnten. Und es eine ganz intensive Zeit zu zweit war, bevor dann wieder die große Menge da ist. Und ich glaube, diese Quality Time mit Jesus ganz face to face, die dürfen wir auch immer wieder neu genießen und gestalten. Anbeten, wie tut man das? Und ich glaube, die Facetten sind so verschieden. Wir denken bei Anbeten oft zuerst an Musik und ich freue mich, dass wir nachher auch eine Lobpreiszeit haben, wo das auch Raum hat, dieses Vor-Gott-Sein. Und mancher sagt, ich mache das auch zu Hause gerne und sage, ich mache mir Lobpreismusik an und höre das und das bringt mein Herz näher zu Jesus und das tut mir gut. Oder du hörst deine liebste Bach-Kantate nochmal und tust dir damit gut. Aber vielleicht heißt es auch, du kramst mal dein halb vergessenes Instrument wieder vor und spielst einfach nur ein paar Töne, so wie du sie halt gerade hinkriegst. Das kann manchmal genauso intensiv sein wie tolle, perfekte Musik vom Band. Einfach dieses die eigenen Töne suchen und Gott wird sie verstehen und hören. Mich hat das mal sehr beeindruckt, als ich während meines Theologiestudiums mich mit Calvin beschäftigte, bei dem man ja oft an so Strenge und so denkt, dass der mal geschrieben hat, wenn Kinder für ihre Eltern ein Bild malen, dann kann das ziemlich krakelig ausfallen. Also stellt euch mal das Bild eines Zweijährigen vor, wo so ein paar wilde Linien drauf sind, oder das Bild eines Vier- und Fünfjährigen. Und wenn der Vater so ein Bild geschenkt kriegt, dann sagt er nicht, oh nee, das stimmt aber noch nicht, da müssen wir noch üben. Also, und das mit der Perspektive könntest du noch besser hinkriegen. Sondern er sagt, danke, danke, du hast mir dieses Bild gemalt. Das ist ein Ausdruck von Beziehung, von Liebe. Da kommt es nicht auf Perfektion an. Das kann ganz stümperhaft sein. Und so, wie wir es halt gerade können, mit den paar Tönen oder mit den paar Strichen. Und Gott freut sich dran, weil es Ausdruck unserer Beziehung zu ihm ist, unserer Liebe zu ihm. Es kann einfach still sein, stille Anbetung. Mal darauf verzichten, Musik zu hören. Mal darauf verzichten, sich mit allen möglichen anderen Dingen voll spielen zu lassen und zu sagen, ich lasse mich von Jesus anschauen und ich schaue ihn an. Mehr brauche es gar nicht. Bei ihm sein. Diesen Blickkontakt genießen. Mich ihm aussetzen und vielleicht irgendwann einen Impuls daraus mitnehmen. Beten und Bibellesen geht natürlich auch immer, aber vielleicht mal anders als sonst. Also sagen, heute ist Sabbat, heute nehme ich mir mal so ein biblisches Buch vor und das lese ich jetzt mal wie so ein Roman, ohne alles verstehen zu wollen, aber mal ganz anders. Oder ich nehme nur einen Vers und auf dem kaue ich jetzt mal ganz lange rum. Kann auch sein. Oder auch beim Beten. Bei den orthodoxen Juden ist das tatsächlich sogar so, dass am Sabbat die Fürbitte verboten ist. Weil das ist ja Gebetsarbeit. Also ich finde es trotzdem gut, wenn unsere Beter gleich für andere beten. Ne? Aber trotzdem kann das mal so ein Impuls sein, wenn du vielleicht wirklich ein toller Fürbitter bist und dein Beten normalerweise wirklich davon geprägt ist, andere Menschen zu Gott zu bringen, dass du dann am Sabbat und am Sonntag mal sagst, nee, heute brauche ich das mal nicht tun. Heute gucke ich einfach deine Größe an und staune darüber und lob dich und bete mal ganz anders, als ich sonst bete. Und das einfach zu genießen. Die Psalmen laden dazu ein, das Staunen über die Schöpfung. Und wir haben es ja vorhin in dem Lied am Anfang auch gesungen. Und die Schöpfung ist sowieso auch immer wieder etwas. Als ich jetzt im Urlaub war, war ich zwischendurch, als es schön warm war, auch dann hatte ich einen tollen Campingplatz am Strand, wo ich nur so ein paar Schritte zum Wasser hatte. Und ich habe dann immer gesagt, jetzt kann ich hier mein Morgengebet und mein Abendgebet schwimmen. Und einfach dieses im Wasser sein, in dieser Schöpfung sein, darin wirklich so eintauchen. Ja, das war für mich ein geistliches Erleben. Und das kann auch so etwas sein von anbeten, bei Gott sein, ihn ehren. Oder einen Spaziergang machen, wo es nicht darum geht, ich brauche mal wieder Bewegung, sondern einen Spaziergang machen, wo ich sage, heute lasse ich mir mal Zeit und ich mache mal meine Augen und Ohren ganz weit auf. Und ich höre vielleicht die Vögel, die ich sonst immer überhört habe. Oder ich sehe irgendwie eine interessante Wurzel auf dem Boden, wo mir auf einmal irgendein Gedanke kommt, den ich vorher nicht hatte. Oder noch so eine Erfahrung aus dem Urlaub. Das ist schon fast zu einem Ritual zwischen Jesus und mir geworden, dass ich irgendwann gegen Ende des Urlaubs, wenn ich dann schon so ein bisschen erholter bin, sage, Jesus, morgen darfst du mich zum Sonnenaufgang wecken. Und das macht er auch dann. Und das ist einfach dann eine ganz besondere Zeit, auch zu wissen, so jetzt bin ich da draußen, vielleicht sogar am Meer und nehme diese Zeit dieses neuen Tagesanbruchs, dieser Schöpfung des neuen Tages einmal ganz bewusst wahr in der Gegenwart Gottes. Es sind einfach nur ein paar praktische Ideen und Möglichkeiten. Ich glaube, jeder von uns ist anders und bei jedem springt vielleicht was anderes an. Vielleicht habt ihr Dinge, wie ihr anbetet, auf die bin ich noch gar nicht gekommen. Die könnt ihr mir dann mal erzählen. Ich bin immer daran interessiert, mein Spektrum zu erweitern. Aber ich wünsche euch, dass ihr da, wo ihr euch auf den Sabbat einlasst, an welchem Tag, in welcher Form auch immer, dass ihr nicht nur sagt, ja, ich bin heute auch im Gottesdienst gewesen, sondern dass ihr wirklich sagen könnt, ja, ich hatte echte Begegnung mit Gott. in der Gemeinschaft oder vielleicht auch ganz alleine. Vielleicht nochmal so ein Stundengebet der anderen Art, sich so irgendwo eine Stunde rauszuschneiden und zu sagen, die gehört nur mir und Gott. Und darin dann vielleicht zu erleben, da ist auf einmal Ewigkeit mitten in der Zeit da. Da ist auf einmal eine Dimension mitten in deinem Leben durch den Sabbat, die du geschenkt bekommst, wo du etwas ahnst von Gottes Größe, Weite, Ewigkeit in der Zeit. Amen. Wir wollen jetzt miteinander